Deutschlandfunk. Deutschland heute.
Mit Alexander Moritz. Guten Tag. Mehr Unterstützung für den Osten, das wünschen sich die Ministerpräsidenten der ostdeutschen Länder. Beim Treffen mit Bundeskanzlerin Merkel wollen sie heute finanzielle Zusagen aushandeln. Und in Kiel ist das Urteil gegen drei ehemalige Manager des Waffenhändlers Sig Sauer gefallen. Sie hatten illegal Pistolen nach Kolumbien geliefert. Der Osten hinkt dem Westen hinterher, bei der Wirtschaftsleistung genauso wie beim Ausbau von schnellen Internetverbindungen. Zusätzlich kosten DDR-Sonderrenten die ostdeutschen Länder weiterhin Milliarden. Diese Dauersorgenthemen stehen heute Nachmittag auf der Tagesordnung beim Treffen der Ministerpräsidenten der ostdeutschen Länder mit Bundeskanzlerin Angela Merkel. Das Treffen im thüringischen Neudietendorf beobachtet unser Landeskorrespondent Henry Bernhard. Was erwarten Sie und was können wir erwarten von diesem heutigen Treffen?
Ja, hauptsächlich geht es ja sozusagen, die große Überschrift ist die Angleichung der Lebensverhältnisse, wie sie auch im Einigungsvertrag versprochen wurden. Im Kern steht natürlich die Wirtschaft, aber auch ostspezifische Dinge wie Renten und Sonderrenten. Sie haben es ja gerade schon angesprochen. Die Renten sind ein besonderes Problem. Die Länder müssen dabei zurzeit 60% tragen und der Bund 40%. Das macht in Thüringen beispielsweise pro Jahr 400 Millionen Euro aus und dieser Anteil, und die steigen jedes Jahr, diese 400 Millionen werden noch größer. Ministerpräsident Woidke aus Brandenburg verlangt eine völlige Übernahme vom Bund. Die anderen wollen mindestens einen höheren Anteil vom Bund. Es gibt auch noch andere Rentenbenachteiligungen und Bodo Ramelow hat das vorher mal so erklärt.
Im Einigungsvertrag sind einfach Dinge nicht geregelt worden, die später für Menschen zu großen Problemen geführt haben. Frauen, die Scheidungsprozesse durchleben mussten und am Ende keine Rentenabsicherung hatten. Mithelfende Ehefrauen aus Betrieben, ein Bäcker, eine Bäckerin, die zusammen den Betrieb als Eheleute geführt haben und die mithelfende Ehefrau hat einfach keine Rente, weil man das in Westdeutschland nicht kannte. Dieses Versorgungsmodell, dieses Miteinander kannte man in Westdeutschland nicht.
Ja, dazu kommen noch die Kosten der ökologischen Altlasten und auch des Kohleausstiegs in Sachsen, Sachsen-Anhalt, auch Kalibergbau in Thüringen, dazu kommt der Breitbandausbau. Also es sind alles Probleme, die seit Jahrzehnten anstehen, aber nun ist die Aufmerksamkeit für den Osten gewachsen, gerade angesichts der Erfolge der AfD und der anstehenden Landtagswahlen, und das wollen die Ministerpräsidenten ausnutzen.
Wird dabei auch auf das Geld gehen, Geld, das der Bund an die Länder zahlen könnte, zum Beispiel beim Kohleausstieg. Da wollen die Ostländer ja nicht für die Entscheidung der Bundesregierung zahlen, fordern für den Strukturwandel in der Lausitz jetzt schnelle Unterstützung. Droht da ein Streit zwischen den Ländern und dem Bund?
Das schon. Es geht ja um richtig viel Geld. Also wird es da auch Streit geben. Und die Ostländer sind sich relativ einig, egal wer da an der Regierung ist gegenüber dem Bund. Kretschmer fordert ja eine Sonderwirtschaftszone sogar für die Lausitz. Das ist durchaus nachvollziehbar, weil dort ja natürlich der Rest einer ehemaligen Kernindustrie in der Region verschwindet und damit auch stolz demontiert wird. Ja? Und man muss natürlich auch sehen, den Hintergrund, der Aufholprozess Ost ist ja faktisch, ja, vielleicht nicht beendet, aber doch mächtig ausgebremst. Der Osten bleibt weiter zurück. Er müsste stärker wachsen als der Westen, wächst aber im Allgemeinen schwächer. Mecklenburg-Vorpommern ist im letzten Jahr um 0,7% gewachsen, Thüringens Schlusslicht 0,5%. Das ist keine Aufholjagd. Ja? Dazu kommt, die Länder haben bislang massive Förderungen von der EU erhalten. Die nächste Förderperiode beginnt 2021. Keiner weiß, wie hoch die sein werden. Auch der Brexit spielt dabei eine Rolle. Es wird weniger Geld im Topf sein. Wir wissen noch nicht, wie viel. Angesichts dessen ist so Sonderwirtschaftszone durchaus eine Idee, aber dann werden sich natürlich auch andere Regionen melden, die sowas auch gern hätten.
Ja, auch 30 Jahre nach dem Mauerfall gibt es noch große Unterschiede zwischen Ost und West, trotz der Förderprogramme. Und das liegt unter anderem daran, dass die Bundespolitik den Osten nicht ausreichend berücksichtigt, hat zum Beispiel Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow heute nochmal betont und gesagt, es liegt daran, dass die Mehrheit in der Bundespolitik immer noch einen westzentrierten Blick hat. Sehen Sie das auch so? Hat er da recht mit dieser Kritik?
Ich denke, er hat recht damit, ja. Wenn man sich ansieht, wo Behörden, wo Firmen angesiedelt werden, wenn es um Stellenbesetzungen geht. Es gibt ja nicht umsonst neuerdings die Diskussion um eine Ostquote, egal was man davon halten mag. Ziel sind ja sozusagen die gleichwertigen Lebensverhältnisse. Die Frage stellt sich nur, sind die erreichbar und weiterhin anstrebbar? Wenn man sich anschaut, wie die Vermögens- und Kapitalwerte im Westen konzentriert sind, das wird sich nicht so schnell verschieben. Von den 500 größten Unternehmen haben keine 40 ihre Zentrale im Osten. Und dort wird natürlich auch die Wertschöpfung abgerechnet im Westen. Deshalb fordert auch Bodo Ramelow einen größeren Anteil an der Steuerquote, weil er sagt, vieles sozusagen, was im Westen dann am Ende verkauft wird, wird im Osten vorproduziert. Jetzt kommt noch dazu, vor einigen Wochen kam die Studie des Instituts für Wirtschaftsforschung Halle raus. Die sagte, man solle nur noch in Zentren investieren. Die Gießkanne würde nichts nützen. Man sollte nur noch diese Leuchtturmpolitik betreiben. Das macht natürlich die Leute auch hellhörig, denn der Osten ist sehr ländlich geprägt. Im Osten, in Sachsen sieht man, wie die Infrastruktur auf dem Land vernachlässigt wird, und dort ist die Klage hoch. In Thüringen wurde auch eine Gebietsreform abgeblasen, das hat alles seine Gründe. Also es gibt durchaus Gründe, genauer auf den Osten zu gucken und dort auch Dinge hin zu verschieben.
Ein Grund, auf den Osten zu gucken, ist in diesem Jahr auch, dass es dort 3 Landtagswahlen gibt. Im Herbst wird gewählt in Sachsen, Brandenburg und Thüringen. Was bedeutet denn dieses Treffen der Kanzlerin mit den ostdeutschen Ministerpräsidenten unter diesem Vorzeichen heute?
Eine ganze Menge. Also erstmal für den Gastgeber Bodo Ramelow ist es natürlich was Besonderes, heute als linker Ministerpräsident allein neben der Kanzlerin zu stehen bei der abschließenden Pressekonferenz. Da war ihm schon im Vornherein der Stolz anzumerken. Aber die Aufmerksamkeit können natürlich er und die anderen gut gebrauchen, denn in 3 Ländern gibt es Wahlen. Alle Ministerpräsidenten, Ramelow, Woidke, Kretschmer, die jetzt sozusagen zur Wahl stehen, hätten nach den derzeitigen Umfragen keine Mehrheiten mehr. Das Schreckgespenst der AfD schwebt über allen. Schwierige Regierungsbildungen stehen bevor. Und die Ministerpräsidenten arbeiten natürlich auch in ihrer persönlichen Popularität. Aber am Ende wird es um Ergebnisse gehen. Was können Sie dem Bund der Kanzlerin heute ganz konkret mit Verweis auf Ihre Macht im Bundesrat abtrotzen?
Und was Sie ihnen abtrotzen können, das werden Sie uns natürlich weiterhin im Programm berichten. Einschätzungen waren das von Deutschlandfunk Thüringen-Korrespondent Henry Bernhardt. Der Osten braucht weiterhin Unterstützung durch den Bund. Darauf drängen die Ministerpräsidenten der ostdeutschen Länder, also beim Treffen mit der Bundeskanzlerin. Aber nicht alles ist schlecht. Es gibt auch gute Entwicklungen im Osten. Die Abwanderung in den Westen hat aufgehört. 2017 sind zum ersten Mal mehr Menschen vom Westen in den Osten gezogen als umgekehrt. Dieser Trend macht sich zum Beispiel in Stendal bemerkbar. Die alte Hansestadt im Norden Sachsen-Anhalts ist jahrelang geschrumpft. Doch wegen der guten Verkehrsanbindung gibt es dort inzwischen immer mehr Zuzug, berichtet unser Landeskorrespondent Christoph Richter.
Unsere Menschen lachen viel, man muss ihnen bloß ins Gesicht gucken, würde ich sagen. Also wir sind hier eine ganz glückliche Stadt,
sagt die 19-jährige Abiturientin Claire-Sophie. Mit ihren Eltern ist sie aus Niedersachsen in die Altmark nach Stendal gezogen. Die Silhouette ist von den Kirchtürmen der Stadt, herrschaftlichen Patrizierhäusern, einem imposanten Rathaus geprägt. Mancherorts fühlt man sich in die Zeit des 14. und 15. Jahrhunderts versetzt, als Stendal einer der reichsten Städte Norddeutschlands war. Alles ein bisschen wie im Fontane-Roman, alles saniert. Grau, neblig, dunstig und verfallen, das ist lange her und nur noch auf Schwarz-Weiß-Fotos aus DDR-Zeiten zu sehen, Vergangenheit.
Die Häuser, die wir hatten, haben wir in der letzten Zeit fast alle verkauft. Auch einige, die wir schon über längere Zeitraum im Angebot hatten, sind jetzt weggegangen,
sagt Jürgen Lodders, Immobilienmakler. Stendal sei ausverkauft. Die Kaufpreise für Wohnungen und Grundstücke ziehen mächtig an.
20-50%, kann man wohl sagen, sind die jetzt im Vergleich zu den letzten 10 Jahren in die Höhe gegangen. Also bei den Verkäufen, bei den Häusern.
Vor Jahren in Stendal völlig undenkbar. Wer jetzt in der Stendaler Innenstadt ein saniertes Gründerzeit-Backsteinhaus kaufen wolle, müsse eine Menge Geld auf den Tresen legen.
Unter 200 wird da wohl nicht mehr viel zu machen sein.
Und vor 10 Jahren, wie war das da?
150, war? Wenn überhaupt, ja. Ja, oder 120 haben wir die Dinger verkauft. Ja. Und jetzt sind die schon so in dieser Region, manchmal auch drüber.
Der Hauptgrund dafür, die strategisch vorteilhafte Lage. Für den Weg in Berlins Mitte braucht man gerade mal 50 Minuten, weshalb Stendal unter Pendlern bereits schon als Berliner Vorort gilt.
Rand Berlin, Rand Hamburg, sage ich mal. Also Stendal ist verkehrsgünstig gelegen. Man ist ruckzuck und preisgünstig in Berlin, in Hamburg und ist dann ganz schnell wieder hier auf Dörp.
Thomas Richter-Mendau ist Investor. Zusammen mit seiner Frau hat der 51-Jährige 2013 das frühere Stendaler Gefängnis gekauft. Das liegt direkt hinter dem Dom, eine mächtige Backsteinkathedrale aus der Zeit der Spätgotik. Aus den Zellen, wo einst die Knackis saßen, hat man 24 Wohnungen draus gemacht, zwischen 50 und 120 Quadratmeter groß. Die Netto-Kaltmiete beträgt etwa 7,50 Euro pro Quadratmeter.
Also ich glaube, früher wollten hier nicht so viele ins Gefängnis. Aber jetzt alleine der Mythos, der schwebt immer noch über diesem Objekt, obwohl hier der Knastcharakter gar nicht mehr gegeben ist.
Die Wohnungen wurden ihm geradezu aus den Händen gerissen, erzählt Thomas Richter-Mendau. Nicht nur von den Stendalern, die Anfragen seien aus ganz Deutschland gekommen.
Wir haben hier einige, die sich entschieden haben, nicht nach Hamburg zu ziehen und hier zu bleiben. Und wir haben aber auch zum Beispiel eine Familie aus Stade, die ist hierher gekommen und hat gesagt, wir verkaufen unseren Kösel da und bleiben hier, hier ist schöner. Und da haben sie recht.
Wo Licht ist, ist aber auch Schatten. Während sich Immobilienmakler über steigende Preise und Renditen von über 8% freuen, wird es für Mieter in Stendal zunehmend schwieriger, bezahlbaren Wohnraum zu finden. Was gerade für Menschen mit kleinen Gehältern und Minijobs, für Rentner und Hartz-IV-Empfänger zum Problem wird, erzählt Angela Mattke, Juristin und Vorsitzende des 2000 Mitglieder großen Mietervereins Stendal und Umgebung e.V.
In den letzten Jahren war Stendal relativ ruhig, was Mieterhöhungen betroffen hat. Aber so seit gut einem Jahr ist da doch ein enormer Anstieg zu verzeichnen.
Mit dem Rückbau von Stendal Süd sei ein ganzes Stadtviertel von der Landkarte verschwunden. Die Wohnungen wurden damit künstlich verknappt, weshalb nun die Mieten explodieren.
Wir merken das immer wieder, eine Wohnungssuche im Hartz-IV-Bereich, ich sage das jetzt mal so locker, ist ganz, ganz schwierig geworden.
Allein die Plattenbauwohnungen in dem zu DDR-Zeiten gebauten Satellitenviertel Stendal-Stadtsee seien für Menschen mit kleinen Geldbeutel gerade so noch bezahlbar, betont Mieteranwältin Angela Mattke.
Wir sehen es immer wieder, dass Mieter dann unter Umständen eben auch gezwungen sind, dieses Mietverhältnis aufgeben zu müssen. Und es ist dann wahnsinnig schwer, im unteren Segment der Mieten wieder wirklich normalen Wohnraum zu finden.
Vorbei ist die Zeit, als Häuser und Grundstücke im Osten zu Schnäppchenpreisen zu haben waren. Zwar sei das Wohnen in ländlichen Regionen immer noch günstiger als in den Ballungsräumen, heißt es etwa beim Immobilienverband IVD, aber auf dem Land würden die Mietpreise derzeit prozentual viel stärker ansteigen als in den Großstädten. Ein Trend, der nach Ansicht von Immobilienexperten in den nächsten Jahren weiter anhalten werde.
Aus Stendal berichtete Christoph Richter. Deutsche Firmen dürfen keine Waffen in Konfliktregionen liefern. Trotzdem sind fast 40.000 Pistolen des Waffenherstellers Sig Sauer nach Kolumbien gelangt, zu einem Zeitpunkt, als dort noch Bürgerkrieg herrschte. Das Geschäft lief über eine Tochterfirma in den USA. Wegen dieses Deals mussten sich drei ehemalige Manager von Sig Sauer vor Gericht verantworten. Vor gut einer Stunde hat das Landgericht Kiel sein Urteil verkündet. Dabei war unser Landeskorrespondent Christian Wolf. Welche Strafen haben die drei Angeklagten denn bekommen?
Also es sind alle drei Geschäftsführer, ehemalige Geschäftsführer von Sig Sauer, zu Bewährungsstrafen verurteilt worden. Einer zu 1 Jahr und 6 Monaten, außerdem zu einer Geldstrafe von 600.000 Euro. Ein zweiter zu 10 Monaten auf Bewährung und auch eine Strafe von 600.000 Euro. Und ein dritter auch zu 10 Monaten und zu 60.000 Euro. Geldstrafe. Es ist ja so gewesen, dass sich das Gericht mit der Staatsanwaltschaft und den Verteidigern zusammengesetzt hat in einer Vorverhandlung. Und da hatte ja man schon einen Rahmen festgelegt, einen Strafrahmen, und hat gesagt, Mensch, wenn ihr geständig seid, dann werden es alles auf Geldstrafen hinauslaufen. Da war schon die Summe klar. Und auch, dass die Zeit, wie groß diese Bewährungsstrafe ausfällt, das hatte man auch schon abgesprochen. Deswegen war das eigentlich heute schon ziemlich klar, wie das Urteil ausfallen wird.
Trotzdem das Ganze also kein Vorsatz, sondern Fahrlässigkeit.
Nein, der Richter hat in seiner Urteilsbegründung gesagt, dass die Manager, es geht ja um 38.000 Pistolen, die nach Kolumbien ausgeliefert worden sind, insgesamt 16 Millionen Euro, die Sigsauer damit verdient hat. Und das haben die Manager wissentlich in Kauf genommen, so hat er es begründet. Denn es war schon von vornherein klar, dass diese Pistolen ja nach Kolumbien gehen sollten, erst in die USA und dann nach Kolumbien. Und das war verboten. Und das zuständige Bundesamt für Ausfuhrkontrollen, das war über diesen Deal überhaupt nicht informiert worden. Und somit war das nicht rechtens. Und wie gesagt, in Ihrem Geständnis haben Sie das ja quasi auch zugegeben.
Gab es Strafen auch für das Unternehmen Sigsauer selbst?
Sigsauer selbst muss tatsächlich auch tief in die Tasche greifen. Denn die gesamte Wertschöpfung für dieses Waffengeschäft, immerhin ja, wie gesagt, 16 Millionen, waren es insgesamt 11 Millionen davon, muss Sigsauer jetzt tatsächlich zurückzahlen an den Bund. Und wie gesagt, eine gehörige Strafe.
Sigsauer stand ja auch schon in der Vergangenheit mehrfach in der Kritik wegen ähnlichen Waffenlieferungen in Konfliktregionen, zum Beispiel in den Irak. Hat das Unternehmen aus dem jetzigen Fall und der ganzen medialen Aufmerksamkeit Konsequenzen gezogen?
Naja, ich hatte vorhin vor der Urteilsverkündung noch mit dem zuständigen Anwalt von Sigsauer gesprochen und er meinte zu mir, Mensch, man wird sich jetzt erstmal diese Urteilsbegründung ganz genau anschauen und natürlich auch selber gucken wollen, wo war das Problem, gab es überhaupt ein Problem, wurden möglicherweise Informationen nicht weitergeleitet und entsprechend werde man dann möglicherweise die Compliance-Regeln der Firma verschärfen. Ob das jetzt Konsequenzen sind oder nicht, das muss man natürlich selbst entscheiden. Ich glaube, so der richtige, konsequente Schritt, daraus gelernt zu haben, sieht meiner Meinung nach anders aus.
Immer wieder gibt es Kritik an Waffenlieferungen aus Deutschland in andere Länder. Was bedeutet denn dieses Urteil heute in Kiel für andere deutsche Waffenhersteller?
Naja, das ist schon ein ziemlich deutliches Signal, muss man ja sagen. Es sind ja ziemlich hohe Strafen, nicht nur gegen die ehemaligen Manager, sondern natürlich auch gegen das Unternehmen selbst. Und es ist ja nicht das erste jetzt. Es ist ja so, dass bereits vor anderthalb Monaten der andere Waffenhersteller aus Deutschland, ein großer Heckler & Koch, verurteilt worden ist. Die hatten ja 5000 Gewehre nach Mexiko geliefert und mussten auch hohe Strafen zahlen. Auch die Geschäftsführer wurden da zu Bewährungsstrafen, aber auch zu hohen Bußgeldern verurteilt. Und vielleicht schrecken jetzt ja diese beiden Urteile Waffenhersteller künftig ab, Ausfuhrkontrollen zu umgehen.
Wir werden das Ganze weiter beobachten. Live aus Kiel war das unser Landeskorrespondent Christian Wolf. Das war Deutschland heute an diesem Mittwoch, den 3. April 2019. Nach den Nachrichten geht es bei Campus und Karriere um Studieren ohne Abitur. Noch nie gab es so viele Studierende, die ohne Gymnasialabschluss an die Uni gekommen sind. Welche Chancen, aber auch welche Probleme das mit sich bringt, ergründet gleich meine Kollegin Kate Malaike. Mein Name ist Alexander Moritz. Machen Sie es gut.